Als Lesung haben wir heute den Pfingstbericht Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 6, genauer gesagt den Beginn desselben. Da ist natürlich noch einiges mehr dann passiert. Wir lesen Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 6. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast und dass wir das jedes Jahr auch am Pfingstfest in ganz besonderer Weise feiern dürfen, uns darüber freuen dürfen, ganz besonders darüber nachdenken, was das eigentlich für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinde bedeutet, dass du selber in Gestalt des Heiligen Geistes in uns wohnst, uns mit Freude, mit Kraft und Zuversicht erfüllst, Herr, uns auch dein Wort auslegst, in aller Erkenntnis der Wahrheit leitest, auch jetzt in diesem Gottesdienst mitten unter uns bist, uns auf dein Wort hören lehrst, die Herzen öffnest, ja, dass du uns so ausstattest mit allem, was wir brauchen, um an deiner Seite unterwegs zu sein, um auch in allen Wirrnissen, in allem Bösen dieser Zeit nicht nur zu überleben, sondern auch vollmächtig in deiner Kraft zu wirken, Licht zu sein in dieser Finsternis, durch dich, durch deinen Geist. Wir loben und preisen dich dafür und bitten dich auch in besonderer Weise für alle Einsamen, alle Kranken, alle Niedergeschlagenen, zu Hause in der Reha oder wo sie auch immer sind, dass sie mit uns gestärkt werden durch dein Wort, durch deine Gegenwart. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Und wir haben heute als Predigttext zum diesjährigen Pfingstfest 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären oder deuten. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. An Pfingsten feiern wir die Sendung des Heiligen Geistes. Man spricht zwar auch die Bibel tut das an manchen Stellen von der Ausgießung, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Da darf man allerdings deshalb nicht dem Missverständnis aufsitzen, der Heilige Geist sei irgendein ominöses Fluidum, eine unbestimmbare Substanz, die von Gott ausgeht. Nein, der Heilige Geist ist eine Person, die dritte Person der göttlichen Dreieinheit. Er ist der lebendige Gott selbst, der auferstandene Herr Jesus Christus, der nun in Gestalt des Heiligen Geistes zu uns kommt. Nur so kann Jesus ja, obwohl er eigentlich innertrinitarisch betrachtet zu Rechten Gottes im Himmel sitzt, gleichzeitig in uns Gestalt haben, indem er das eben in Gestalt des Heiligen Geistes tut, gemäß der Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er kommt, damit wir als Kinder Gottes nicht allein in dieser Welt sind und rüstet uns aus für unseren Auftrag, für unseren Weg, den wir an seiner Hand zu gehen haben, bis wir das Ziel erreichen. Was ist nun die Wirkung des Heiligen Geistes? Da gäbe es enorm viel zu sagen, das kann man in einer Predigt gar nicht alles aufzählen. Heute will ich mich ganz auf das konzentrieren, was der Apostel Paulus hier nennt, unter dem Thema die Reichtümer Gottes erkennen. Paulus sagt ja in Vers 12, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Wir leben ja in einer Welt, in der zunehmend von Armut die Rede ist. Natürlich, die Systemmedien, die erzählen uns, dass wir uns in aller Armut auch reich sparen können, wenn wir dann die im Fernsehen vermittelten Spartipps verfolgen und umsetzen. Also man muss da schon auch diesen zynischen Humor da im Blick haben. Also man fasst es gar nicht, wie die Leute da auf den Arm genommen werden. Aber es ist wunderbar, in einer Zeit, in der wohl tatsächlich mehr und mehr von äußerer Bedrängnis und Armut geprägt sein werden in ihrem Leben, dass wir uns ganz auf die Reichtümer Gottes stützen dürfen. Und das soll das eigentliche Thema sein. 2018 habe ich auch schon mal über das Thema gepredigt, an diesem Wort entlang. Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Darauf werde ich heute deshalb nicht eingehen, obwohl es ein wichtiger Aspekt dieses Textes natürlich ist. Heute soll es ganz um die Reichtümer gehen, die wir in Jesus haben, die uns von Gott geschenkt sind und, wie es Paulus hier sagt, zu deren Erkenntnis wir durch den Heiligen Geist gelangen. Und damit soll die Predigt ganz bewusst auch ein Kontrapunkt sein zur düsteren Stimmung, die in diesen Tagen fast die ganze Welt gefangen hält, lähmt, Lebensfreude, Zuversicht raubt, Mut nimmt. Und wir richten mit dem Blick auf dieses Gotteswort den Blick weg von dem, was Satan und das Böse in dieser Welt zu bieten haben und schauen auf das, was Gott uns zu bieten hat. Der Geist der Welt schaut auf die Güter dieser Welt. Und die sind in diesen Tagen in der Tat bedrohter denn je. Wer sein Herz an die Güter dieser Welt hängt, der kommt in diesen Tagen möglicherweise aus dem Panikmodus kaum mehr heraus. Der Geist Gottes aber öffnet uns die Augen für die unermesslichen Reichtümer, die uns von Gott geschenkt sind. Und da kann kein Zensus, keine Enteignung, keine Grundsteuererhöhung oder was auch immer alles möglicherweise in den kommenden Jahren noch blühen mag, kann darauf zugreifen. Das ist das Wunderbare an den Reichtümern Gottes, dass alle Mächte der Finsternis uns nicht einen Cent von diesen Reichtümern, nicht eine Verheißung rauben können. Um diese Güter geht's heute. Und Paulus sagt, davon reden wir auch eben von diesen geistlichen Gütern, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten und beurteilen. Nur durch den Heiligen Geist können wir diese unermesslichen, gewaltigen Reichtümer, die Gott für uns bereitgelegt hat, erkennen und wahrnehmen. Sie bestehen nicht aus Geld, auch nicht aus Gold, Silber und Juwelen, nicht aus beruflichem Erfolg, nicht aus weltlicher Macht, nicht aus irdischem Ruhm. Weil sie aus alledem nicht bestehen, sind es Reichtümer, die von vielen so gar nicht wahrgenommen werden. Das allererste und wichtigste Geschenk, für das uns der Geist Gottes die Augen öffnet, ist neues, ewiges Leben mit dem allmächtigen Gott. Was zittert die Welt in diesen Tagen um ihr bisschen irdisches Leben? In welche Panik lässt man sich stürzen, egal wie alt man ist, um sich hoffentlich mit dieser oder jener Maßnahme noch ein paar Jährchen dazu zu erwerben. Macht die Augen zu für alle Risiken und Nebenwirkungen welcher Maßnahmen auch immer. Aus Angst um das bisschen Leben. Liebe Geschwister, was ist das für ein Reichtum in Gott? dass wir um dieses bisschen Leben auf dieser Welt nicht bangen müssen. Nicht, weil es nicht schön wäre. Ich sage es immer wieder, ich freue mich jeden Tag an diesem Leben, an meiner Frau, an dem, was uns der Herr geschenkt hat, an der Gemeinde, an der Gemeinschaft mit euch, den Geschwistern. Es ist eine schöne Zeit immer noch, trotz allem, die uns der Herr schenkt. Und er gibt uns Schönes. Das wollen wir gar nicht kleinreden. Aber wir wissen, in der Ewigkeit werden wir es noch viel schöner haben. Und hier ist vor allem auch deshalb so schön, weil wir uns in der Hand des Allmächtigen geborgen, getragen, bewahrt wissen dürfen. Was gibt uns das für eine Ruhe auch in diesen Tagen? Dass wir wissen, das ewige Leben, das kommt nicht erst irgendwann, wenn wir hier auf dieser Erde die Augen für immer zumachen. Das haben wir heute schon. Wir haben heute schon ewiges Leben. Das kann uns niemand nehmen. Durch, und das ist das nächste Wichtige, die Vergebung der Sünden. Ewiges Leben, das hätte die Welt im Prinzip auch gerne, da arbeiten sie ja dran. Ich habe ja auch in Predigten schon manches angedeutet mit ihrem Transhumanismus und allem möglichen drum und dran. Im Grunde versuchen sie dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Auch das ganze Thema Organspende, ich persönlich befürchte, ist mir erst diese Woche wieder durch den Kopf gegangen, dass man das so hypt. Und Lauterbach will es ja nochmal, die Widerspruchslösung offensichtlich aufs Tapet bringen. Warum denn? Bei allen Risiken und Nebenwirkungen auch hier. Ich befürchte, dass es reiche Hintergrundkräfte sind, die hier Massen an Operationen als Versuche durchführen lassen, um das zu perfektionieren, damit sie sich selber eines Tages auf möglichst guter Basis das Leben verlängern lassen können. Eine Vermutung von mir, einer der Aspekte dieser ganzen Geschichte, abgesehen davon, dass viel Geld verdient wird, uns eben auch ein Ausdruck des Zitterns um dieses bisschen irdische Leben ist. Wieder mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Das mag die Welt. Ewiges Leben hätte sie gern, möglichst ohne Gott. Vergebung der Sünden, damit fängt die Welt immer weniger an. Denn Sünde gibt es in unserer Gesellschaft ja so gut wie nicht mehr. Allenfalls, wenn man mal bei der Schlagsahne zu kräftig zugelangt hat. Sünde wurde gesellschaftsfähig gemacht, sozial- und rentenversicherungspflichtig, Stichwort Prostitution. Man hat sich gar nicht überlegt, was man da getan hat, oder vielleicht doch. Anerkannter Beruf. Was der Staat rechtlich anerkennt, kann doch keine Sünde sein. Was die Krankenkasse bezahlt, siehe Abtreibung, kann doch nicht Sünde sein. Was der Staat der Ehe gleichstellt und die Kirche segnet, Homosexualität, kann doch nicht Sünde sein. So schafft man nicht nur die böse Welt, sondern Hand in Hand mit dem, was sich Kirche und Christenheit nennt, bis in die freien Gemeinden hinein, Sünde Zug um Zug ab. Wer soll da noch den Reichtum der Sündenvergebung zu schätzen wissen? Dabei ist es ja etwas Großartiges. Ich habe gerade zum Thema Abtreibung mal erzählt von dem Professor Nathansen, der damals vor Jahrzehnten, glaube ich, die größte, weltweit größte Abtreibungsklinik geleitet hat. Einer Erinnerung nach Jude. Und dem irgendwann bewusst wurde, was er da tut. Und er gemerkt hat, ich habe durch diese Abtreibungen, die ich selber durchgeführt habe, für die ich als Leiter einer Abtreibungsklinik Verantwortung trage, eine unermessliche Schuld auf mich geladen. Und dann fing er an, nach dem zu suchen, der ihm diese Schuld wieder abnehmen kann, wenn man seiner Sünde und Schuld vor Gott bewusst wird. Dann gibt es nichts Größeres, als Jesus zu kennen, der diese Schuld, egal wie groß sie ist, ans Kreuz mitgetragen hat. Und dann im Meer seines Blutes versenkt, weggenommen. Beten wir, dass noch viele Menschen auch in dieser Zeit in der Sünde kleingeredet wird, doch erkennen, wie sehr sie den Sünderheiland brauchen und ihn auch annehmen. Andere Reichtümer, die Gott uns schenkt, erkennen viele nicht, weil sie viel zu groß sind, zu gewaltig. Man hält sie für eine fromme Illusion. Denken wir an die Verheißung aus 1. Mose 26, Vers 24. Da sagt Gott zu uns, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Fürchte dich nicht. Wie brutal ist die Welt in diesen Tagen doch mit Angst erfüllt und wird ja auch systematisch in Angst und Panik versetzt und hineingetrieben. Dass Menschen kaum mehr mit freiem Angesicht durch die Welt zu gehen wagen, aus lauter Angst vor was auch immer. Unser himmlischer Vater sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst und lass dir auch von nichts und niemand Angst machen. Ich bin bei dir. Ich habe vorhin beim Lesen doch gedacht, einer der ganz, ganz, ganz wichtigen Punkte, was uns Pfingsten schenkt, das ist Mut. Denn Mut ist ja das Gegenteil von Angst. Und es hat ja ein kluger Mensch mal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Überwinden von Angst. Angst befällt uns schon immer wieder, auch als Kinder Gottes. Wir alle lassen uns vom Bösen immer noch manchmal kurzfristig zumindest in Angst und Schrecken und Panik versetzen. Aber dann schauen wir auf unseren Herrn und dann überwinden wir die Angst. Und dann macht sich in der Kraft des Heiligen Geistes Mut und Zuversicht in unserem Leben breit. Und man sieht es ja auch bei den Jüngern in der Apostelgeschichte. Die haben sich da eigentlich eingeschlossen gehabt, nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren war. Er hat ihnen zwar gesagt, ich will den Tröster senden, wir lesen auch bei Himmelfahrt, da zogen sie erstmal noch in der Erhebung der Gefühle des Ereignisses von Himmelfahrt fröhlich von dannen. Aber als der Herr Jesus dann weg war und die Erhebung der Gefühle verflogen war und sie realisiert haben, wir sind jetzt allein in einer feindlichen Welt, da haben sie sich in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen. Ich habe es früher im Religionsunterricht immer den Kindern an die Tafel gemalt und haben die Fenster verbarrikadiert und die Türen zugenagelt. War natürlich ein bisschen übertrieben, aber zum Veranschaulichen. Und dann kommt der Heilige Geist. Da sitzen die Kerle beieinander, ein paar Frauen auch, zitternd. Wenn irgendwo ein Schritt vor dem Haus halt, kommt da die Gestapo oder das SEK oder wer auch immer, nimmt uns fest, schleppt uns vor den Hohen Rat oder wohin auch immer. Und dann kommt der Heilige Geist. Und was machen die? Die reißen die Türen auf und stürmen hinaus und haben keine Angst mehr. Die riskieren Kopf und Kragen. Und wir wissen, die meisten der Jünger sind auch den Märtyrertod gestorben. Und das zieht sich durch Jahrhunderte durch, in der Zeit der Christenverfolgung, der Römer, wo die Christen singend in die Arenen eingezogen sind, voller Mut und Zuversicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich will dich segnen, auch im Angesicht des Todes. Und Missionare sind hinausgezogen zu Menschenfressern, zu anderen gefährlichen Situationen, haben Seuchen, Todesgefahr verschiedenster Art nicht gefürchtet. Obwohl sie wussten, dass viele von ihnen ihr Leben auf dem Missionsfeld lassen werden. Welcher Stamm irgendwo in der Welt außerhalb Europas und selbst nach Europa kam das Evangelium ursprünglich irgendwann mal auch unter Lebensgefahr. Denken wir Bonifatius und die vielen anderen Missionare. Welche Mission wäre geschehen, welche Menschen wären zum Glauben gekommen, wenn sich die Gemeinde Jesu von Furcht hätte bestimmen lassen und nicht in der Kraft, im Mut, in der Zuversicht des Heiligen Geistes den Missionsbefehl Jesu erfüllt hätte. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, denn ich bin mit dir, sagt der Herr 1. Mose 26, 24. Er hält uns, er trägt uns, er geht mit uns, er geht auf dem Weg voran. Das sind Dinge, die sind für die Welt viel zu groß. Das kann man nur geistlich verstehen. Tatsächlich in einer persönlichen Beziehung mit dem allmächtigen, lebendigen Gott zu leben. Wir sehen, wie fremd dieser Gedanke eigentlich der Welt ist, denn die Religionen der Welt haben in der Regel Mittelsmänner. Man braucht halt einen Medizinmann. Auch in der katholischen Kirche braucht man die Kirche, die Institution, den Priester, den Papst, die Maria, die Heiligen. Aber mit einem direkten Zugang zum himmlischen Vater hat man es da nicht so unmittelbar. Ganz typisch Religion, nicht Christentum, sondern Religion, wo eine Vermittlung durch Menschen geschieht. Nein, wir haben in Jesus einen direkten, unmittelbaren, ganz persönlichen Zugang zum allmächtigen Gott. Er ist unser Freund. Es ist was Unglaubliches, dass wir den allmächtigen himmlischen Gott und Vater unseren Freund nennen dürfen. Hat er in Jesus uns selbst gesagt. Und Abba, lieber Vater. So eine enge Beziehung wie ein Kind, das auf dem Schoß des Vaters sitzt und mit ihm kuschelt und sich an ihm freut, in seinen Armen geschützt ist, so eine enge persönliche Beziehung dürfen wir mit ihm haben. Ich will mit dir sein. Wer kann sich das vorstellen? Da kollabieren regelmäßig Hunderte oder Tausende Teens in hysterischer Begeisterung, weil sie ihre Lieblingsband sehen dürfen. Ein paar Stunden mit Tokyo Hotel, das war vor Jahren ultimatives Lebensglück. Was da heute gerade so en vogue ist, weiß ich nicht. Heute müssen es ja gar keine echten Stars mehr sein. Man sieht die Perversion und wie das Illusionäre Einzug hält. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Vor ein paar Wochen war es, glaube ich, da genügten schon ein paar Avatare, Hologramme bei einem ABBA-Konzert. Und die Menge rastet aus und betet Illusionsgestalten quasi an. Was für eine bizarre, irre Welt. Aber auch ein Ausdruck damit für, wie eine Welt, die sich immer mehr von Gott entfernt, sich auch immer mehr vom Echten entfernt, vom wahren Leben. Man sieht es da ganz deutlich. Also ich finde, dieses Avatar-Konzert von ABBA ist so ein richtig, so ein Kristallisationspunkt dafür, wo unsere Welt heute steht. Nicht nur der Fernseher, der Computer, alles Mögliche, Illusion, Scheinwelt, in die man sich flüchtet. Auch noch die Avatare. Man braucht das echte, das wahre Leben gar nicht. Man lebt in der Illusion. Und da ist der Teufel groß drin. Illusion, Seifenblasen kann er in den schillerndsten und schönsten Farben malen. Das Problem dabei ist nur, die platzen alle eines Tages. Das ist das Wesen von Seifenblasen. Wir erinnern uns an unsere Kindheit, haben da auch gerne gepustet, aber die heben nicht lang, egal wie schön sie sind. Und je größer sie sind, umso schneller platzen sie meist. Der allmächtige Gott aber hat uns echtes, wahres Leben an seiner Hand gegeben. Wir brauchen uns nicht mit Illusionen zufrieden zu geben und wir haben auch keinen Grund, in Illusionen welcher Art auch immer zu flüchten. An seiner Hand können wir der Realität, egal wie sie aussieht, immer standhalten, ins Auge sehen. Müssen uns auch nichts schönreden, ist ja auch eine Form von Illusion, dass man sich das Bedrohliche schönredet, wenn man Angst hat. Wer aber Mut, Kraft, Zuversicht in der Gegenwart des lebendigen Gottes hat, kann auch das Böse realistisch ins Visier nehmen und standhalten. In seiner Kraft. Ja, die Liebe Gottes ist zu groß, als dass der weltliche Mensch sie begreifen könnte. Den verstehen könnte, der nach Epheser 3, 20, 21 überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Nicht nur Gott ist es, der direkt unmittelbar Gewaltiges tut, diese gewaltige Wunderkraft ist durch den Heiligen Geist auch in uns selber, in unserem Leben gegenwärtig. Und wirkt in uns Dinge, die größer sind als alles, was wir bitten und verstehen können. Da denken dann allerdings wieder viele gleich an spektakuläre äußere Wunder, Heilungen, Zungenrede, was weiß ich was, alles, alles schön und gut, wenn es wirklich echt und ehrlich vom Herrn kommt, nicht eingebildet ist und vor allem auch nicht von unten kommt, was hier häufig der Fall sein dürfte. Aber die Bibel meint was viel Größeres. Dass Gottes Geist unser Leben verändert. Das ist ein großes und wahrscheinlich das größte Wunder, das an und mit uns geschehen kann. Dass wir sein Heil annehmen, uns dann seiner Kraft ausliefern, uns von ihm verändern leben lassen. Und deshalb gibt es für Sünde in der Gemeinde, für Lieblosigkeit etc. keine Rechtfertigung mehr. Nicht, dass es das nicht mal noch gäbe, aber es gibt keine Rechtfertigung dafür mehr. Jeder, der den Heiligen Geist hat, kann anders, wenn er den Heiligen Geist in seinem Herzen regieren lässt. Das ist einer der größten Reichtümer, die der Heilige Geist schenkt. Niemand von uns muss mehr in seinen Untugenden verharren. Niemand ist den Eigenarten seines alten Menschen unterworfen. Wir sind nicht mehr der Menschen Knechte, wir sind nicht mehr Knechte unserer Triebe, wir sind Christi Knechte, die vom Geist Gottes geleitet werden. Nicht, dass diese Untugenden nicht da und dort noch da wären, kennen wir alle. Aber in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes können wir ihnen Paroli bieten, auch wenn wir manchmal schwach werden. Aber dann gibt es, wie gesagt, keine Rechtfertigung dafür. Vergebung ja, Vergebung und Rechtfertigung sind aber zwei verschiedene Dinge. Für das, was wir rechtfertigen können, brauchen wir ja genau genommen keine Vergebung. Das lässt sich aber nicht rechtfertigen, aber vergeben. Aber nehmen wir ernst, die Kraft Gottes, wie sagt es Epheser, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, also wir können es gar nicht begreifen, so groß ist es, und diese Kraft wirkt in uns. Und das ist ja das, was die Anziehungskraft der Gemeinde ausmacht, dass die Welt sieht, Christen leben anders. Und wie schmählich ist gerade in diesen Tagen, wenn die Welt sieht, Christen machen bei allem vorne an als allererste mit. Bei allem Bösen, bei allem Unsinn dieser Welt. Das ist das Schlimmste, was sogenannte Gemeinde Jesu der Welt und der Ehre unseres Herrn antun kann. Die Welt muss an uns sehen, Christen können anders. Durch den Heiligen Geist. Warum hat das Christentum oft so wenig Überzeugungskraft? Ich habe sicher schon mal zitiert, Mahatma Gandhi hat wohl mal gesagt, ich glaube, ich wäre Christ geworden, wären da nicht die Christen. Einer der erschütterndsten Sätze, die ein Nicht-Christ sagen kann. Ich glaube, ich wäre Christ geworden, wären da nicht die Christen. Die Botschaft, die hat ihn offensichtlich angesprochen. Aber was er an Gottes Bodenpersonal echt oder scheinbar gesehen hat, hat ihn abgestoßen. Weil so wenige überzeugend, glaubhaft in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Lasst uns beten, dass auch wir, unsere Gemeinde, durch den Geist Gottes immer mehr zu einer Gemeinde gemacht werden, in der geistliches Verhalten die sichtbare Regel ist, dass sündhaftes Verhalten Ausrutscher bleiben und Lieblosigkeit, fehlende Rücksichtnahme, Uneinigkeit ganz seltene Ausnahmen werden und sind. Ich sage es gar nicht als konkrete Kritik irgendwas. Ich meine, es bleibt immer eine Herausforderung. Für mich genauso wie für alle anderen. So meine ich es. Dass wir immer mehr Menschen und Gemeinde nach dem Vorbild und der Vorstellung unseres Herrn werden. Ausrutscher wird es im Leben des besten Christen und der besten Gemeinde immer geben. Aber dann ist es wichtig, dass wir über diesen Ausrutschern Buße tun, dass wir sie als Sünde erkennen und den Herrn von Herzen bitten, vergib uns unsere Schuld. Erneuere uns durch deinen Heiligen Geist und erfüll uns mit dieser Kraft, die stärker ist, viel stärker als wir selber. Der alte Adam und die alte Eva. Genau deshalb brauchen wir Pfingsten, den Heiligen Geist, weil wir ohne den Heiligen Geist das nicht können, nicht geistlich leben können. An der Welt gehen all diese Reichtümer vorbei, sie erkennt und sieht sie nicht. Paulus sagt weiter, Vers 14, der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die verbreitete Übersetzung, der natürliche Mensch, ist nicht ganz falsch, aber ich denke ein bisschen ungeschickt leider. Denn da kann man fragen, was ist eigentlich natürlich und was ist unnatürlich. Wörtlich steht da der seelische Mensch, der Psychikos, Psyche. Die Seele, Gemütsleben und so weiter. Da gibt es sehr genau die Unterscheidung der Bibel wieder zwischen dem Seelischen und dem Geistlichen. Kennt wahrscheinlich dieses Wort Hebräer 4, Vers 12, wo das nochmal sehr genau unterschieden wird, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist nett. Ganz, ganz wichtige Unterscheidung Seele und Geist. Das Psychische vom Pneumatischen zu unterscheiden. Das ist die große Gefahr von jeher in unseren Tagen ganz besonders, dass das Seelische mit dem Geistlichen gerne verwechselt wird. Da geht jemand in den Gottesdienst, es werden schöne Lieder gesungen, die Atmosphäre ist angenehm, der Prediger redet gut und ist sympathisch und man geht nach Hause und sagt, ich wurde geistlich richtig gestärkt. Kann sein. kann aber auch nicht sein. Vielleicht war alles nur auf der menschlich-seelischen Ebene schön, ansprechend, wohltuend. Geistlich muss zwingend gar nichts passiert sein. Ein geisterfüllter Gottesdienst kann auf der seelischen Ebene sehr, sehr unangenehm sein. Wenn er nämlich mich mit meinen Sünden, meinen Getriebensein von einem falschen, unreinen Geist im Herzen trifft und in Frage stellt, dann gehe ich möglicherweise seelisch überhaupt nicht erhoben, sondern niedergeschlagen nach Hause. Das ist auch die Gefahr, wenn heute unsere junge Generation, rede auch wieder nicht von unserer, sondern ganz allgemein, in Massen in Gottesdienste pilgert, wo alles so fetzig, so cool, so klasse ist, der ganze Gottesdienst eine super Party, und auch in evangelikalen Kreisen hat man ja seit Jahren diesen Trend eingeschlagen, es kann ja gar nicht cool genug sein und launchig und wie auch immer. Man fühlt sich so gut und happy und erfrischt. Aber die spannende Frage ist, war das alles dann nur eine Erfrischung des Seelischen in mir, oder wurde ich tatsächlich geistlich gestärkt und weitergebracht? Das ist die notwendige Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Das Seelische ist nicht schlecht, es darf nur nicht mit dem Geistlichen verwechselt werden. Der seelische Mensch ist geistlich immer noch mausetot und kann das Geistliche, so sagt Paulus, nicht verstehen. Es ist ihm eine Torheit, ein Ärgernis. Deshalb geht es darum, bin ich vom Geist Gottes geleitet oder von meinen eigenen seelischen Wünschen und Gedanken. Ist eine tägliche Herausforderung, auch für mich in der Nachfolge des Herrn. Und wir sind ja alle Meister, uns in die eigene Tasche zu lügen. Deshalb auch immer, wenn es um Wegführungen geht, muss eigentlich eines unserer wichtigsten Gebete sein, Herr, bewahre mich davor, mich selbst in die eigene Tasche zu lügen. Mir die Dinge schön und fromm zu reden. Schönreden genügt für uns bibeltreue Christen ja nicht. Wir müssen es uns auch fromm reden, ganz klar, Hand aufs Herz. Anders geht's nicht. Es muss auch vom Herrn sein. Aber kamen dann diese Impulse wirklich vom Herrn, oder war es dann doch unser seelisches Denken, Wollen, Fühlen, Dichten, Trachten? Ganz schwierig, es oft auseinanderzuhalten. Aber der Geist Gottes in uns, der wird es uns klar machen, wenn wir ihn lassen. Und dann auch für unser Zeugnis, liebe Geschwister, auch das, wenn wir hinausgehen. Manchem von uns mag es gehen wie dem Mose, den hat der Herr berufen und der Mose hat gesagt, sucht einen anderen. Ich bin aufs Maul gefallen, habe eine schwere Zunge und so weiter. Denkbar ungünstig, Herr, totale Fehlentscheidung. Der Herr hat sich einen Teil darauf eingelassen, hat ihm den Aaron an die Seite gestellt. Aber wir sehen auch in der Verkündigung, im persönlichen Zeugnis, es kommt doch gar nicht auf unsere Worte an. Es kommt auf den Geist Gottes an und die Kraft, die in uns wirkt. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, Vers 14, er hat geredet nicht mit menschlicher Weisheit, sondern mit Worten, in Weisheit, geistlicher, nicht in menschlicher Weisheit gelehrt, sondern in solchen Worten, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Jesus redete in der Vollmacht des Heiligen Geistes, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Apostel. Und ihre Worte wurden teilweise als Elemente der Bibel des Neuen Testaments aufgenommen, als Wort Gottes. Heute predigen wir nicht weniger in der Vollmacht des Heiligen Geistes, auch wenn unsere Predigt nicht mehr in die Bibel aufgenommen werden, wir sind keine Apostel. Aber wenn Predigt heute rechte Predigt ist, ist sie nicht weniger Predigt mit Worten, die der Heilige Geist lehrt. Diesen Anspruch hat sie, den muss sie haben. Und weil das so ist, dürfen wir der Predigt zutrauen, dass sie was wirkt. Mehr noch, wir müssen es erwarten, wir dürfen es erwarten, sollten es erwarten. Denn Gottes Wort geht ja hin und wirkt, was es sagt. Es ist nicht mein Wort, es ist nicht unser Wort, wenn wir Zeugnis geben, es ist sein Wort. Diese unermessliche Kraft. Und deshalb hat ja die Predigt auch im evangelischen Gottesdienst diesen breiten Platz, nicht weil man davon ausgeht, dass evangelische Prediger Kraft ihres Amtes automatisch gewaltige Verkündiger wären. Nicht dem Prediger traut man was zu, sondern dem Wort Gottes traut man was zu. Mehr als allen Zeremonien, als allem Drumherum, aller Liturgie, so schön die auch sein mag. Es gibt Leute, die haben da ein Feeling dafür und mögen das sehr. denen will ich die Freude auch nicht nehmen. Aber das ist doch drumherum. Kann das Wort unterstützen, begleiten, aber das Wort selber hat die entscheidende Macht. Und das gilt nicht nur für den Gottesdienst. Das gilt im Bibelgesprächskreis. Wenn die Bibel gelesen und darüber ausgetauscht und auf Gottes Wort gehört wird, gilt zu Hause, wenn wir Gottes Wort zu uns reden lassen. Es gilt für unser Zeugnis, wenn ihr irgendwo hingeht, Nachbarn beim Einkaufen, Arbeitskollegen, Kindern, wo auch immer, dürft ihr beten und die Worte müssen dann nicht eure sein, sondern Worte in der Kraft des Heiligen Geistes weitergesagt. Es kommt nicht auf unsere Überredungskünste an, auf unsere Argumentationskraft, auf unsere Klugheit, sondern dass der Geist Gottes das Herz des anderen trifft. Und das können plumpe, hilflose, stümperhafte Worte sein. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann schlagen sie ein wie der Blitz und die Hütte brennt. Geistlich. Und noch einen großen Reichtum, mit dem komme ich dann zum Ende. Den will ich mit einer kleinen Geschichte einleiten. Drei Arbeiter sitzen da und klopfen Stein. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Kommt einer vorbei und fragt die drei, was macht ihr denn da? Der erste antwortet ziemlich mürrisch, da siehst du doch, ich klopfe Steine. Der zweite sagt, emsig beschäftigt, positiv motiviert, ich verdiene mein täglich Brot. Hat die Ärmel ganz weit hochgekrempelt. Und der dritte, der antwortet mit strahlendem Blick, ich baue mit an einem herrlichen Dom. Jede der drei Antworten ist richtig. Alle drei klopfen Steine, alle drei verdienen wohl ihr täglich Brot damit. Aber jede dieser drei Antworten hat etwas anderes im Blick. Der erste sieht nur die Mühe und die Last. Er sieht nur den Stein, den er klopft und die Kraft, die er dafür braucht. So kann es manchmal auch in der Gemeinde gehen. Der sieht nur die Mühe, die Arbeit, die es für ihn persönlich bedeutet. Warum schon wieder ich? Und so weiter. Ein möglicher Blickwinkel, aber nicht der beste. Der zweite sieht das Geld, das er mit nach Hause nimmt. Sein Blick ist nicht auf die Mühe der Arbeit allein fixiert, sondern vor allem auf den Nutzen, den sie ihm bringt. Auch das kann ein Blickwinkel in der Gemeinde sein, dass ich merke, das Leben in der Gemeinde baut mich auf, die Gemeinschaft tut gut, verdiene hier zwar nicht unbedingt mein täglich Brot, so viele Hauptamtliche gibt es da nicht, aber im Gottesdienst, im Bibelgesprächskreis, sonst auch wo immer, empfange ich mein geistlich Brot, seelische, geistliche Unterstützung. Der dritte aber, der sieht noch viel mehr. Der ist nicht fixiert auf die Mühe, der ist nicht fixiert auf das, was es ihm geistlich bringt. Er sieht das Ziel, für das er arbeitet. Ich baue mit an einem herrlichen Dom. Liebe Geschwister, dass wir diesen Blick doch auch für unser Leben, für unsere Arbeit im Reich Gottes und unsere Gemeinde haben. Ja, Arbeit in der Gemeinde macht oft Mühe. Und Einzelne, wenn sie davon überfordert sind, kommen auch mal auf dem Zahnfleisch daher. Geht auch mir und meiner lieben Frau immer wieder mal so. Macht oft Mühe, wollen wir auch nicht schönreden. Arbeit in der Gemeinde bringt auch einen persönlichen Nutzen. Hoffe ich jedenfalls. Sonst würde es irgendwas gewaltig schieflaufen, wenn jeder von euch ohne irgendeinen persönlichen Nutzen aus den Gemeindeveranstaltungen nach Hause ginge. Hoffentlich tut das Leben in unserer Gemeinde nicht nur seelisch, sondern auch geistlich gut. Aber Gott hat mit unserem Sein und unserer Mitarbeit in der Gemeinde doch noch viel mehr, unvorstellbar viel mehr im Blick. Wir bauen mit am Reich Gottes. Mit allen Details. Ob das der Blumenschmuck ist, ob das Staubsaugen ist, Stühle hinrichten, nach der Heizung schauen, Garten schauen, Bibelgesprächskreis, alles drum und dran. Das alles tun wir ja nicht für Menschen, das tun wir nicht, damit der Gottesdienst schön ist, das tun wir alles für den Herrn, zum Bau seines Reiches. Und das ist ja noch viel größer und viel schöner als der gewaltigste Dom. Wir dürfen mitarbeiten. Dass wir das große Ganze sehen, an dem wir mit dran sind. Das können wir durch den Heiligen Geist. Durch dieses geistliche Deuten gibt uns der Geist den Blick aufs Ziel. Nehmen wir das mit nach Hause, liebe Geschwister. Nicht nur die Freude, die Kraft, die Zuversicht, die uns der Geist Gottes gibt, den Mut zu widerstehen, uns auch keinem Druck aussetzen zu müssen. Sagt der Paulus auch, der geistliche Mensch beurteilt alles, wird jedoch selbst von niemand beurteilt. Das ist auch noch wichtig in diesen Tagen. Ich bekomme immer wieder auch mal etwas verzweifelte, frustrierte Rückmeldungen direkt oder indirekt über andere, dass Menschen sich in diesen Tagen dem Bösen beugen. Wieder besseres Wissen, weil sie den Druck der Familie, des Umfelds nicht mehr standhalten. Warum? Weil einem die Meinung der anderen wichtig ist. Ist keiner von uns ganz frei davon, ich auch nicht. Aber wir sollten so frei wie möglich davon werden. Was andere von uns denken, liebe Geschwister, kann uns schnurzpiep egal sein. Und sollte uns schnurzpiep egal sein. Was der himmlische Vater von uns denkt, einzig und allein darauf kommt es an. Und wenn wir das begriffen, wenn wir das verinnerlicht haben, auch in dem Mut, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann müssen wir uns dem Druck des Umfelds, der Familie, der Arbeitskollegen, was auch immer, der Vorgesetzten, was auch immer ist, nicht beugen, weil wir unabhängig sind. Das ist echte Freiheit, nur vor dem lebendigen, allmächtigen Gott zu stehen und letztlich vor niemand anders. Und so in dieser Freiheit, in diesem Mut, dürfen wir auch mitten in dieser Welt der Finsternis des Bösen an diesem herrlichen geistlichen Dom des Reiches Gottes mitbauen. Auch wenn es durchs Leiden geht, es dient dazu, dass wir zu schönen Bausteinen, zu edlen Säulen und herrlichen Edelsteinen im Bau Gottes werden. Deshalb muss auch manches Leiden in unserem Leben sein, auch wenn wir es manchmal nicht fröhlich, dem Herrn dankend, sondern eher zähneknirschend ertragen, geht mir auch so. Ich habe auch lieber schöne, unbeschwerte Tage als Leiden. Das andere ist aber fast noch wichtiger. Denn der Stein, der in einem schönen Dom verbaut wird, der kommt nicht einfach so vom Acker oder aus dem Steinbruch. Der wird behauen. Ein Diamant wird selten, so wie er gefunden wird in der Diamantmine, direkt in die Fassung eingefügt, der wird in der Regel zum Brillanten geschliffen, damit das Licht, seine Farbe, sein Leuchten noch viel schöner rauskommt. Aber dieses Schleifen, dieses Behauen muss sein, aber es tut in der Regel weh, aber es muss sein. Das gehört übrigens auch zum Denkspruch für den Geburtstag, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist eine Erklärung auch, warum uns das Leid in jedem Falle nachvollziehbar zum Besten dienen muss, weil es zu diesem Behauen, Schleifen einfach dazugehört. Aber dann dürfen wir vor Augen haben, Gott arbeitet an uns dran, dass wir noch prächtigere Edelsteine in seinem Bau werden dürfen, durch ihn. Erfülle uns Gott mit seinem Geist, dass wir dieses Ziel vor Augen haben und uns für dieses Ziel täglich erneuern und gebrauchen lassen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Der treue Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diese und noch viele, viele andere unermessliche Reichtümer schenkst. Uns auch im Irdischen, das wir ganz bewusst im Moment ausgeblendet haben im Wesentlichen, ja aber auch täglich mit allem versorgst und wir auch darum bitten dürfen, unser täglich Brot gib uns heute. Und das wirst du auch auf wunderbare Weise in Zukunft tun. Und das gehört auch mit zu dieser Freude, mit dieser Zuversicht, auch in diesen Tagen, die uns niemand nehmen kann, dass wir das wissen dürfen. Und dass du doch mit deinem Heiligen Geist in unseren Herzen wohnst, das dürfen wir als Tatsache hinnehmen. Da brauchen wir gar nicht drum bitten, da dürfen wir dafür danken, weil du es versprochen hast, dass jeder, der dich als sein Kind, der dich als seinen Herrn aufgenommen hat und dein Kind geworden ist, dann auch mit dem Geist Gottes erfüllt ist, mit dir leben darf in deiner Kraft und du bei ihm bist. Und lass uns in diesem Wissen auch in diese neue Woche hineingehen, auch in alle Herausforderungen, die vor uns stehen, in das, was uns vielleicht tatsächlich geeignet ist, Angst zu machen, dass wir es mit Mut von dir überwinden, dass wir uns nicht beeindrucken lassen von den Menschen um uns her und auch nicht vom Bösen, sondern dass wir in deiner Kraft, in deinem Geist die Kraft haben, dem Bösen das Gute, der Finsternis das Licht, das von dir kommt, entgegenzusetzen. Dir sei Lob und Dank dafür. Und so sei du auch mit allen Geschwistern, die nah und fern mit uns verbunden sind. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.